Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, und wie ich ja immer so bin, habe ich mir wieder einen super, super tollen Interviewgast eingeladen an meinen Küchentisch. Der liebe Alois Pollmann-Schweckhorst. Alois, magst du dich kurz unseren Zuhörern vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen?
Ja, Sandra, vielen Dank für die Einladung hier zu dem Podcast. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema, oder du hast ein sehr interessantes Thema herausgesucht, was wahrscheinlich auch viele bewegt und wo viele was drüber wissen möchten und wollen.
Bestimmt, bestimmt.
Mein Name ist Alois Pollmann-Schweckhorst. Ich bin 58 Jahre alt. Das Reiten ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin nämlich geboren in einer Reitschule und da profitiere ich heute noch von. Weil viele Dinge sind auch gleich geblieben, viele Fragen sind gleich geblieben. Die Antworten haben sich zum Teil ein bisschen verändert, aber ich bin froh, dass wir den Podcast jetzt zusammen machen.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar ein sehr brisantes, heikles Thema, glaube ich. Das wird vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen aufwühlen, da hast du schon recht. Sporen muss man sich verdienen. Da hatten wir das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen, dass wir das gerne machen möchten. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil ich aus meinem Job heraus manchmal das vielleicht nochmal anders sehe, als du das als Fachmann siehst, wie man die Sporen einsetzt. Ich beäugle das manchmal ein bisschen kritisch und vielleicht zu kritisch, ich weiß es nicht, aber das wollen wir heute mal so ein bisschen hinterfragen und eruieren. Und deswegen sind wir zusammengekommen.
Sehr gut, sehr gut.
Die erste Frage, ja, Sporen muss man sich verdienen. Also ich weiß noch, ich gehe mal immer wieder zurück auf meine Kinderzeit bzw. meine Jugendzeit. Ich weiß noch, dass wir Schulpferde hatten und da gab es keine Sporen. Da gab es keine Sporen, wir mussten uns da quälen mitunter. Ob das immer gut war, wie wir die Beine eingesetzt haben, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich habe gelernt, dass das Treiben eines Pferdes mit dem Abspannen und Anspannen der Wade zu tun hat. Korrigiere mich gerne.
Nein, das ist grundsätzlich auch richtig. Nur das Thema hat natürlich eine unglaubliche Tiefe. Mhm. Wir sprechen über das Treiben. Treiben heißt, wir versuchen, das Pferd nach vorne zu bringen. Das heißt, fleißiger zu machen und etwas, auf Deutsch gesagt, schneller zu machen. Jetzt ist die Sache natürlich, manchmal hat man ein gehfreudiges Pferd und man merkt schon auf den leichten Schenkeldruck, das Pferd setzt sich mehr in Bewegung, es wird etwas fleißiger und andere Pferde, und da sind wir eigentlich jetzt schon an dem Hauptpunkt, die sind anders gestrickt, da reicht es eigentlich nicht, mit der Wade zu treiben. Das heißt, wir müssen auch erstmal davon ausgehen, dass wir sagen, ein Pferd vorwärts zu reiten oder vorwärts gehen zu lassen, ist eigentlich eine ganz natürliche Sache des Pferdes. Das ist nichts Unnatürliches. Ich sage manchmal, Fohlen, die geboren sind, die sind nach einigen Stunden, stehen die auf, die stehen noch wackelig auf ihren Füßen, aber eins können sie, nach vorne gehen.
Ja, definitiv.
Ja, ja, weil das Pferd auch noch vorwärts gebaut ist. Ja. Also allein schon die Winkelung der Hinterhand und durch so einen Impuls gehen die dann auch nach vorne. Also das heißt, wenn ich auf ein Pferd gehe und ich merke vielleicht, der kennt noch nicht so viel mit der Einwirkung, kann die noch nicht so lesen, nicht so umsetzen, dann fange ich genau mit der treibenden Einwirkung an, dass das Pferd auf den Schenkeldruck etwas fleißiger geht. Oder fleißiger ist auch ein komisches Wort in diesem Zusammenhang. Wir wollen es ja nicht zwingen. Wir wollen eigentlich genau diesen Instinkt, den das Pferd von Natur aus hat, wie ich das gerade beschrieben habe mit dem Fohlen, den wollen wir fördern.
Also letztendlich auf den Impuls reagiert.
Genau. Ja. Genau. Nach vorne reagiert.
Genau.
Weil das ist nicht gegen die Natur, sondern das ist mit der Natur. Man fördert genau diesen Instinkt. Wir kennen das alle, wenn ein Pferd zum Beispiel etwas rascheln hört, dann ist sofort, merkt man, da geht so ein Ruck durchs Pferd und es wird eiliger und schneller, weil das ist ja ein Fluchttier, das ist ja immer die Grundvoraussetzung. Deswegen ist das Vorwärts immer eine natürliche Sache und man kann dabei auch nicht mit dem Pferd über Kreuz kommen. Das heißt, man kann damit gar nichts provozieren, sondern nur die natürliche Vorwärtsbewegung fördern.
Okay.
Das erstmal grundsätzlich. Du hast angefangen, hast gesagt, ja, mit dem leichten Schenkeldruck oder mit dem Schenkeldruck, mit der flachen Wade. Ja, für manche Pferde gilt das auch. Die haben einen gewissen Diensteifer, dass sie merken, ah, jetzt kommt die Wade. Das müssen wir aber auch den Pferden ein wenig beibringen. Der Druck mit der Wade, dieser kleine Impuls mit der Wade, wird nach vorne rausgelassen. Das heißt, wenn man das macht, wenn man den Schenkel bewusst einsetzt, um das Pferd zu beschleunigen, muss man dann auch in dem Moment vorne loslassen. Mit beiden Händen ein bisschen Luft geben, damit dieser Impuls auch eine Richtung bekommt.
Mhm. So.
Du darfst mich gerne unterbrechen, wenn du eine Frage dazwischen hast. Aber das ist ja auch genau das Thema, wo auch ich immer noch drüber nachdenke, jeden Tag, wie kann man es machen, und ich komme dann nachher auch zu dem eigentlichen Punkt mit dem Sporn. Auf jeden Fall, darum geht's. Das Pferd soll auf den Impuls vom Schenkel nach vorne gehen. Dann gibt es gibt sehr blutgeprägte Pferde, wo man merkt, die sind sehr diensteifrig, die muss man eher, brauchst du gar nicht mit so viel Impuls arbeiten. Und andere Pferde, wie du gerade gesagt hast, Schulpferde, sind natürlich auch ein wenig unempfindlich geworden.
Geworden. Ne? Stumpf.
Ja. Aber stell dir mal vor, wenn man als Reitanfänger ist, man hat so ein Pferd, was vielleicht sogar elektrisch auf den Schenkel reagiert, das könnte man ja gar nicht handeln. Also ist es erstmal wichtig, dass man mal überhaupt mal lernt, was mache ich jetzt mit meinen Beinen, wie aktiv treibe ich jetzt und was passiert mit dem Pferd. Ne? Also wenn er in diesem Falle, wo wir jetzt drüber sprechen, ist das Pferd vielleicht ein bisschen faul, man muss nochmal nachtreiben.
Ja, ja.
Okay, wunderbar, kann aber nichts passieren, so verliert man auch nicht das Vertrauen als Reiteranfänger.
Ja, ja.
So, und der Unterschied zwischen den etwas blutgeprägten, sehr fleißigen, fast schon übereiligen Pferden, die reitet man am besten ohne Sporen.
Mhm.
Aber bei den anderen Pferden sollte man ruhig den Sporen benutzen, weil wenn man nur treibt mit der Wade und man merkt, da kommt nichts und man muss nochmal treiben, damit macht man das Pferd eher ein bisschen stumpf.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Als einmal den Sporen einzusetzen und das Pferd sagt, huh, habe ich verstanden.
Ja, ja. Einfach auch, vielleicht geht das jetzt in der ersten Frage schon vielleicht ein bisschen weit. Ich will das auch ein bisschen strukturieren. Auf jeden Fall, da sind wir uns jetzt erstmal einig. Der Schenkel-Einsatz ist dazu da, das Pferd fleißiger zu machen.
Mhm.
Und im eigentlichen Sinne vor den Reiter zu bringen. Wir können wirklich am besten dann reiten und auch uns auf die Einwirkung zu konzentrieren, wenn wir nicht die ganze Zeit mit dem Treiben beschäftigt sind.
Ja.
Das Pferd vor allem ist, einen mitnimmt und wir können dann können wir uns auf die Balance konzentrieren, auf die Haltung konzentrieren, auf die Handhabung und so weiter.
Ich habe ja, da möchte ich mal gerade kurz rein, ich habe ja beide Reitweisen kennengelernt. Ich habe ja das Klassische kennengelernt, ich reite seit meinem 7. Lebensjahr und ich bin ja damals über meinen Ex-Mann in den Western-Reitsport reingeschlittert, wie auch immer. Und habe dann Reining geritten, Das ist auch sehr spannend und sehr, also das war schon eine tolle Zeit. Das hat auch mega Spaß gemacht, wenn du die Pferde hast, ob das jetzt der Stopp ist oder Spin oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber da ist das ja so, dass die nur mit dem Impuls reiten, ich möchte jetzt Trab, dann setzen die den Schenkelimpuls. Wenn das Pferd trabt, lassen die den Schenkel raus und weg. Also wirklich weg vom Pferd. Mein Problem war immer damals, weil ich gelernt habe, treibe, jeden Takt raustreiben beim Leichttraben, ne? Immer wieder beim Einsitzen, Schenkel zu oder Wade zu und wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, ob das richtig war, ich bin schon so lange raus aus dem Reiten, da denke ich mir manchmal, das stumpft ja schon auch ab, ne? Was ist denn sinnvoller, dieses permanent kontinuierliche Reintreiben oder dieses Impulstreiben, wenn du gerade das ansprichst, dass man dann ja den Impuls gibt, aber das ist ja nicht so das Klassische. Also das, was ich gelernt habe, ist jeden Schwung, jeden Sprung, jeden Takt durchzutreiben.
Ja, durchtreiben, aber das heißt nicht nur mit dem Schenkel oder mit dem Sporn, sondern man kann auch, und darauf hat vielleicht dieser Reitlehrer auch hingezielt, ohne es jetzt genau formuliert zu haben, aus dem Sitz heraustreiben.
Rücken, also Kreuz, ja, wie auch immer.
Ja, dass man im Takt ist in der Bewegung und aus der Bewegung vielleicht noch so einen kleinen Schub vermittelt. Im Trab geht das eigentlich ganz gut, auch im Galopp sogar sehr gut, weil das ja auch so eine runde Rückenbewegung ist, in der man sich schön einsetzen kann und da auch noch mit dem richtigen Einsatz des Schwerpunktes, des eigenen Schwerpunktes, den man so mit in dieses Schwungrad einbringt, das ist auch eine treibende Einwirkung.
Ja.
Aber es ist mit Sicherheit nicht richtig und es ist auch nicht erwünscht, das Pferd immer zu treiben.
Ja, aber das siehst du ja ganz oft draußen. Also ich zumindest, wenn ich dann schon mal so über die Ränder gucke, wenn ich in meinen Behandlungen stehe, ne? Dann denke ich mir, was machen die denn da immer?
Ja. Ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Das ist ein großes Missverständnis. Mhm. Ich bin eher der Meinung, sobald ein Reiter relativ sicher ausbalanciert auf dem Pferd sitzt, ziehe ich im Sporn an. Mhm. Ich sage dir auch warum. Also man nimmt dann kleinere Sporen, kürzere Sporen, die hinten abgerundet sind, damit der Reiter lernt, so bald wie möglich zu unterscheiden, jetzt treibe ich mit der Wade, wenn das nicht reicht, dann nehme ich den Spornimpuls dazu. Ne? Um diesen Druck, diese Einwirkung mit der Wade durch den Sporn zu verstärken.
Ja.
Damit das Pferd auch nachher weiß, wenn der Schenkel kommt, okay, ich kann nach vorne gehen, weil sonst kann es sein, dass auch nochmal der Sporn eingesetzt wird. So. Warum so früh? Weil wenn man erst ohne Sporn geritten hat und sich angewöhnt hat, immer so aktiv den Absatz hochzuziehen und man nimmt dann mal einen Sporn dazu, dann ist man ständig mit dem Sporn in Kontakt.
Ja.
Man muss möglichst früh lernen, wann reite ich mit der Wade und wann muss ich den Sporn dazu nehmen. Das ist nochmal so eine extra Bewegung. Ist nochmal eine extra Bewegung im Fuß. Man zieht dann so ein bisschen den Absatz nur in dem Moment mal kurz an und spürt, aha, jetzt habe ich den Kontakt gehabt mit dem Pferdeleib und kann den dann ein bisschen nach vorne rauslassen. Und das gilt es so früh wie möglich zu lernen.
Aber das ist ja auch das, was...
Im Prinzip, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, im Prinzip ist es genauso, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Wenn die Westernreiter antraben wollen, dann nehmen sie den Sporn dazu und lassen das Bein weg. Was haben sie gemacht? Einmal auf den Knopf gedrückt oder einmal auf diesen Impuls und das weiß das Pferd, aha, jetzt nach vorne. Und dann lassen sie auch das Pferd im Trab gehen und machen diese Bewegung mit. Mhm. Dann hat das Pferd ja auch gar keine Veranlassung mehr, was anderes zu tun.
Ja.
Es hat verstanden, aha, dieser eine Impuls, jetzt sollen wir traben und dann bleibt das Pferd so lange in Gang, bis eine andere Hilfe kommt, sprich also Parade oder halbe Parade. Ne?
Ja, das hat mich schon damals, es war damals wirklich schwer für mich, das Ganze irgendwie, ich habe das gelernt, wie gesagt, damals, weil wir haben damals in unseren Alten, in Anführungszeichen, nein, der war schon alt, als wir damals jung waren, war der für uns gefühlt steinalt, der Reitlehrer, und das war so ein Admiral, ne? Der hat in der Halle gestanden, das war so ein Fürst, der durfte keiner was sagen, ne, so richtig, um Gottes Willen. Und dann
wie sagte man früher, so ein Kommisskopf.
Ja, ne? Völlig krass, völlig krass. Und der hat das ganz gut vermittelt, obwohl manchmal denke ich vielleicht dann auch doch nicht so im Nachgang. Wenn man älter wird, sieht man die Dinge ja oftmals ganz anders. Oder aus meinem Beruf heraus, nehme ich das ja heute sowieso nochmal anders wahr, wenn ich auf die Muskeln gucke, wenn ich auf den Bewegungsablauf gucke und. Also das ist schon manchmal für mich ein bisschen schwierig. Ja. Ich sehe das immer wieder, ne? Sporen werden eingesetzt, Sporen oder anders. Ich komme raus, jetzt gerade im Winter ist ja auch so eine Sache. Dann sind die Pferde geschoren und die Ecke, wo der Sporen sitzt, die ist nicht geschoren. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum musst du das aussparen? Drangsalierst du dein Pferd mit deinen Sporen? Oder warum muss man das, also wenn ich den Sporen einsetze als Hilfe, als, sagen wir mal, Meinungsverstärker, was es ja letztendlich sein sollte. Ja. Ich frage an, wird die Frage nicht angenommen, unterstreiche ich die Frage mit dem Sporen. So kann man es gut beschreiben, glaube ich. Ne? Ja. Und dann siehst du halt die Pferde, die halt wirklich den dicken Winterpelz in diesem Bereich haben. Und dann denke ich mir, warum macht man das? Warum, wenn der Sporen doch nur als Impulshilfe benutzt wird, und halt nicht das dauerhafte Durchtreiben gewünscht ist, warum gibt es Reiter, die das dann machen? Also ist das so viel Irrglaube draußen? Wird das so viel falsch vermittelt oder was ist das?
Nein, ich kann dir sagen, das hat, für mich hat das zwei Gründe. Mhm. Das eine ist, man muss es mit Sicherheit nicht machen, wenn du ein Pferd hast, was so fast schon ein bisschen ins Übereifrige hineingeht. Aber es gibt auch andere Pferde, die sind total gut und die machen auch, denen macht auch das, was sie tun, macht Spaß, aber die wollen einfach ein bisschen mehr getrieben werden. Also das heißt, sagen wir mal, das Doppelte wie vielleicht ein anderes Pferd. Oder vielleicht lasst es mal das Dreifache sein. Man reitet ja auch so ein Pferd oft eine Stunde und dann macht man Schenkelweichen und so. Und dann mit dem einen oder anderen merkst du, da muss ich ein bisschen mehr mit dem Schenkel, beziehungsweise dann vielleicht auch mit dem Sporn. Aber jetzt geht es erstmal um den Schenkel. Muss man doch ein bisschen mehr Kontakt haben und ein bisschen mehr aktiv treiben. Und dabei kann es sein, dass es ein bisschen immer ein kleines bisschen scheuert, weil es kommt ja Leder auf die Haut und dann scheuert es ein bisschen, gerade wenn sie geschoren sind, ist ja dann der Schutz auch nicht da. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen abreibt oder vielleicht sehen die Haare sogar brechen zum Teil ein bisschen, dann sieht es etwas abgescheuert aus. Mhm. Das will man nicht, weil man will sich dann auch nicht sagen lassen, was hast du denn da gemacht? Mhm. Und diese längere Haare in diesem Bereich, wo der Schenkel, also der Absatz, beziehungsweise auch der Sporn sitzt, hat dann ein bisschen mehr Schutz. Das finde ich in Ordnung. Okay. Das ist das eine.
Okay.
Und das andere ist natürlich auch, es gibt seit ungefähr, oder ich weiß es nicht genau, aber seit einigen Jahren gibt es eine Regel, und das finde ich auch gut, dass es die gibt. Die Auslegung ist oft ein bisschen das Problem. Eine sogenannte Blood Rule. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Parcours jetzt gemacht haben und wir kommen raus aus dem Parcours, und dann wird im Ausritt eben angehalten und dann kommt ein Veterinär oder ein sogenannter Steward. Mhm. Wenn es ein Veterinär wäre, wäre es noch besser, aber ein Steward kommt und guckt ganz genau, ob nicht da vielleicht eine kleine Macke ist oder so. Sogenannte Blood Rule, also darf natürlich, wenn da nur ein kleiner Abrieb ist oder so, dann kann es sein, dass man disqualifiziert wird. Das ist der zweite Grund, warum man dann die Haare ein bisschen länger lässt, damit das doch ein bisschen mehr Schutz hat. Aber es ist mit Sicherheit nicht dafür gedacht, um mehr den Sporn einzusetzen. Das ist einfach nur, es hat sich so entwickelt, hat sich so ergeben. Ist ja auch Verständnis, oder da hat man ja auch Verständnis dafür, die Haare sind sowieso kurz durch das Scheren, dadurch die Haut vielleicht auch ein bisschen empfindlicher, kommen ja auch Winterdecken drauf und so weiter. Also dass da einfach ein bisschen natürlicher Schutz herrscht.
Aber das ist ja so, du guckst aus der Sicht eines Profis, ne? Aber im Amateursport sieht es manchmal anders aus, ne?
Ja,
also das ist immer so, boah, das sind so zwei Welten für mich.
Das sind zwei Welten,
weil wenn ich dich höre, denke ich mal, ja, total klar, völlig logisch, auch bei unserem letzten Podcast, das hat Hand und Fuß, das hört sich gut an, kann ich verstehen. Das jetzt hier auch. Aber wenn ich dann in den Amateursport gucke, denke ich immer so, aber dann haben doch viele das falsch verstanden.
Ja, es haben auch viele falsch verstanden.
Darf ich das so sagen? Ja.
Es haben auch viele falsch verstanden. Aber der grundsätzliche Irrglaube ist, dass sie, wenn sie kleinere Sporen anhaben, dass es besser wäre. Ergebnis ist aber, dass sie mit kleineren Sporen haben und merken, da ist keine Reaktion da. Und dann wird der kleine Sporn viel mehr eingesetzt, viel öfter eingesetzt und man kann diesen Impuls nicht mehr so klar rausarbeiten. Mhm. Und dann wird getrieben und dann sage ich schon mal, Ich glaube, für dein Pferd solltest du mal längere Sporen nehmen, also dass du weniger mit dem Sporen arbeiten musst. Dass du erst mit der Wade kommst, dann mit dem Sporen, der jetzt dadurch, dass er ein bisschen länger ist, natürlich das Pferd ein bisschen schneller reagieren lässt. Und dann kannst du den Sporen wieder weglassen. Eigentlich genau dasselbe Prinzip, was du gerade beschrieben hast. Genauso funktioniert es bei uns auch oder sollte es funktionieren. Ja.
Wenn ich mir das überlege, du sagst ja gerade auch, du bist aus dem Springreiten. Im Klassischen ist es ja so, dass wir ein langes Bein wollen. Dem Springsattel ist es mit dem langen Bein ja ein bisschen anders. Der Sporn ist ja näher am Pferdekörper, aber wenn du jetzt in der Dressur bist und das lange Bein hast, hast du ja die Wade tief. Möchte man ja so haben. Das heißt, du sitzt mit dem langen Bein nach unten und der Sporn ist ja eigentlich gar nicht bewusst am Pferd.
Nee,
das
heißt, aber dafür ist er bei den Dressurreitern oft ein bisschen länger.
Ah, okay.
Aber hat natürlich sehr viel Abstand, weil allein das Bein, wie du sagst, so lang gehalten wird, so lang nach unten durchgetreten wird, ist der Abstand zum Pferdekörper ein bisschen länger, größer. Mhm. Und deswegen bedienen die sich etwas größeren, längeren Sporen, als wir das tun.
Das heißt, beim Umkehrschluss, wenn ich jetzt den Sporen relativ oft einsetze, verändere ich ja meinen Sitz permanent.
Ja, eben. Das ist, was ich gerade gesagt habe. Ist
ja auch nicht
gut, ne? Wenn wir zu viel mit dem Treiben beschäftigt sind, haben wir gar keine Zeit mehr für das andere zu fühlen. Mhm. Also wie sitze ich? Bin ich eigentlich in der Balance? Habe ich eine elastische Zügelführung? Nein, man ist immer nur dazu gange und treibt und treibt und treibt. Dann lieber etwas größere Sporen anziehen, die das Pferd vielleicht etwas direkter annimmt oder auch empfindlicher macht, damit wir sie weniger einsetzen können. Das ist ja auch Stufe 1 ist Wade. Stufe 2, wenn das nicht reicht, Stufe 2 ist ein Absatz ein bisschen dazunehmen. Stufe 3 ist dann Sporen und nach vorne.
Ja.
Und das übt man nicht jeden Tag. Aber man kann man auch nicht mit einem 4- oder 5-Jährigen. Das geht so langsam, tastet man sich daran. Immer mit der Vorwärtsbewegung verbinden. Impuls, vorne rauslassen, super gemacht.
Mhm.
Und je mehr das Pferd darauf konditioniert wird, desto weniger muss man Sporen einsetzen. Das muss man auch immer im Kopf behalten, dass man immer sich selber überprüft, mache ich nicht ein bisschen viel?
Ja.
Habe ich mein Pferd sogar ein bisschen stumpf gemacht darauf?
Ja.
Habe ich nicht mehr klar rausgearbeitet für das Pferd, was dieser Impuls, dieser seltene Impuls mit dem Sporen zu bedeuten hat? Nach vorne.
Hast du schon mal solche Pferde ins Training gekriegt, wo du sagst, muss ich erstmal zurückarbeiten? Ist das so?
Ja, ganz oft. Ganz oft sogar. Aber es ist, wie gesagt, das Einfachste, was geht. Wenn ich mich draufsetze, habe vielleicht das Gefühl, Mensch, da funktioniert gar nichts. Lenkung nicht und vorwärts, rückwärts, dann fange ich genau damit an, mit dem Vorwärtsimpuls.
Mhm.
Weil der kommt dem Pferd von Natur aus entgegen.
Ja.
Und dann habe ich auch, ich stelle eine Frage, kriege eine Antwort, kann dann auch loben. Und damit fange ich an. Wenn ich dann das Pferd am Bein habe, so nennt man das,
sagt man,
am Bein oder vor am Bein habe,
ja.
Dann kann ich mit allem anderen anfangen. Dann ist mein Pferd vor mir und dann kann ich die Wendungen üben, die Seitwärtsgänge üben, Schlangenlinien üben und so weiter. Aber das ist Grundvoraussetzung, dass das Pferd am Bein ist.
Ja.
Es soll Respekt haben, keine Angst. Aber Respekt muss da sein. Und den Respekt erhält man sich, wenn man ihn wenig einsetzt, den Sporn.
Ja.
Und erstmal dem Pferd auch beigebracht hat, was das zu bedeuten hat. Bein kommt, reicht nicht, Sporen, zack, nach vorne, super, loben, alles gut.
Und dann auch weg, ne, in Ruhe lassen.
Dann auch
und
weg.
Nicht immer wieder und dann, wieder und wieder und wieder.
Dann merkt man als Reiter, was du dann oben drauf machst, nimmst die Wade ein bisschen dazu, hast du schon eine Reaktion.
Ja.
Und das ist ja wunderbar. Und lässt die Reaktion mal nach. Beim einen vielleicht früher, beim anderen gar nicht, beim nächsten ein bisschen schneller.
Ja.
Dann setzt du nochmal mit dem Sporen nach, um deinen gewünschten Effekt zu unterstreichen und nochmal aufzufrischen.
Ja.
Ja,
aber ja, wie gesagt, das hört sich, bei dir ist das immer so, ja, klar, völlig, völlig schlüssig, völlig gehe ich total konform mit.
Ja.
Draußen in der Realität denke ich immer so, ich hoffe, ihr hört euch alle diese Podcasts an, die wir hier machen.
Ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Und ich habe ja auch schon mit vielen diskutiert, Sporen ja, Sporen nein. Viele denken, sie würden dem Pferd was Gutes tun, wenn sie dann ohne Sporen reiten. Und das ist nicht richtig. Nur richtig eingesetzt, mit dem vernünftigen Gedanken, was das überhaupt zu bedeuten hat. Es gibt nämlich noch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, da gehe ich jetzt mal drauf ein. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, mit Sporen umzugehen. Muss man lernen. Am besten auch mit jemandem, der sich damit auskennt, der einen gut berät
ja.
und nicht die Dinge verteufelt. Weil Sporen heißt nicht automatisch Tierquälerei. Sporen gibt es schon so lange. Also die ist, ich würde sagen, auch nicht wegzudenken. Und was man immer wieder lehren muss und lernen sollte, der richtige Umgang.
Ja.
Kein Pferd hat was gegen Sporen. Die fühlen sich wohl, wenn sie wissen, aha, das soll ich jetzt machen.
Mhm.
Wenn man immer nur mit der Wade und mit dem Absatz, du hast, kannst keinen Unterschied mehr reinbringen. Gerade bei den Verstärkungen jetzt in der Dressur, vom Arbeitstempo ins mittlere Tempo, das im Idealfall geht da so fast übergangslos.
Ja.
Machst du das ohne Sporen, wird es immer schleppender, der Reiter wird immer unruhiger, fällt dem Pferd im Rücken herum und wird unruhig mit der Hand. Dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Also nur der passende Sporen zu dem jeweiligen Pferd. Und man ist auch mittlerweile, gibt es Regularien, die sagen, also der Sporen darf eine gewisse Länge nicht überschreiten. Es gibt Sporen, die finde ich auch gut, die haben so Ballräder.
Mhm. Aber nicht Rädchen.
Die bewegen sich auch.
Nicht Rädchen.
Das sind Rädchen.
Ah, okay.
Das sind Rädchen, aber die sind glatt.
Ah, okay.
Und die rollen.
Ja.
Ne, die sind nicht stumpf, machen keine stumpfe Bewegung da am Fell, sondern die rollen.
Mhm.
Aber damit kannst du auch wunderbar einen guten Unterschied bringen. Was nicht erlaubt ist, sind zum Beispiel, das war ja jahrhundertelang, Rädchensporen mit Zacken.
Ne? Die sind nicht mehr erlaubt.
Nein, das ist nicht mehr erlaubt.
Ja, das finde ich sehr gut.
Nee, finde ich auch in Ordnung.
Ja, ja.
Da kann ich wunderbar mit leben, dass sich das alles entwickelt und dass man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wie, das können wir den Leuten nicht mehr vermitteln. Warum muss man denn so Zackensporen anziehen?
Ich muss da gerade mal aus meiner Praxis was einwerfen. Ich benutze in meiner Praxis eine Faszienrolle, die aussieht wie eine Rädchensporn.
Die habe ich auch schon mal gesehen.
Genau.
Wie eine Raubrittersporn
genau.
Sieht das aus.
Und weißt du, wie viele Kunden mich darauf ansprechen und sagen, ach, kann ich dafür meine Rädchensporn benutzen? Da sage ich, nein, kannst du nicht.
Nee.
Aber das ist, die Leute kennen Rädchensporn. Mhm. Ne? Also es ist wohl nicht ungewöhnlich, dass man damit reitet. Ich bin immer wieder erstaunt draußen.
Nein,
und denke mir so,
National und mittlerweile und international auch nicht mehr zugelassen.
Und das ist
du
gut
kannst
so.
Ballräder ja. nehmen. Ballräder sind diese Rädchen hinten, die auch nicht zu dünn sind, aber die haben keine Zacken.
Ja.
Ne? Es gibt ja auch früher die sogenannten Schultheißsporen, die hatten auch Zacken, aber die waren auch irgendwie rund. Aber es ist, man mag es nicht mehr sehen.
Ja, das ist
also
auch gut
mir
so.
Dreht sich auch
ja,
der Magen
ja,
um.
Definitiv.
Auch bei manchen Reitern weiß ich, dass sie mit Sicherheit damit umgehen können. Aber irgendwie denke ich, es ist nicht mehr zeitgemäß.
Mhm.
Wenn das jemand sieht, der sagt, das sieht aus, als würde das Pferd damit gequält. Was es nicht ist. Aber
ja,
ich finde gut, dass es
was auch,
weitergeht mit der Entwicklung.
Was auch ganz wichtig ist, Alois, was ich finde, ist, dass ihr draußen, euch sieht man im Fernsehen, ne, was da für Sporen drauf sind, was da für Gebisse drauf sind oder sonst irgendwas. Und die junge Generation der nachkommenden Reiter, die sieht das und sagt, boah, total gut, will ich haben. Also ihr steht ja auch, finde ich, in einer gewissen Verantwortung draußen für die nachfolgende Generation und natürlich auch für die Laien. Die kaufen sich das dann, weil es irgendwie, was weiß ich, Rädchensporn klingen, wenn man durch die Stallgasse geht, was weiß ich. Also ich finde es auch gut, dass gewisse Dinge einfach reguliert werden von oben, von der oberen Stelle. Und man sagt, das wollen wir nicht mehr sehen, das setzen wir nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob es trotzdem noch frei verkäuflich ist. Wahrscheinlich.
Nee,
keine Ahnung.
Ich würde sagen, wenn es nicht benutzt werden darf, dann haben die Produzenten auch kein Interesse.
Das aber das ist ja gut, weil ja nicht jeder so vernünftig wahrscheinlich im Umgang damit ist, wie du das machst und wie ich das machen würde. Ich sitze ja gerade gar nicht drauf, weil ich keine Zeit habe. Aber viele denken, glaube ich, nicht so wie wir. Und
nee,
dann ist es halt so, dass es halt negativ eingesetzt wird.
Ja, ist was dran. Da gebe ich dir recht.
Und deswegen finde ich das sehr gut, wenn solche Dinge rausgenommen werden. Ne? Darf man nicht, gibt es nicht, gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Ja, damit,
das ist auch okay.
Damit kann man dann schon mal keinen Missbrauch betreiben.
Genau.
Also mir könntest du tatsächlich die größten Raubrittersporen anziehen. Ich kann dir ein Pferd reiten und weiß genau, ob ich es einmal eingesetzt habe oder zweimal oder dreimal oder gar nicht.
Mhm.
Und soweit möchte ich dann auch, das möchte ich vermitteln.
Ja.
Auch mit den Reitschülern, die zu mir kommen. Schnallt euch Sporen an und ich schaue, wie ihr die einsetzt.
Mhm.
Und dann werde ich da ansetzen und sagen, du brauchst viel weniger Sporen. Versucht das mal so, einmal vielleicht das ein bisschen herausarbeiten, es wird ein bisschen auf, darauf konditionieren, auf den Sporenimpuls und dann Friede und dann nutzt das. Das Pferd ist ja nicht dumm, lässt sich ja auch nicht, will sich auch nicht immer antreiben lassen.
Nee, kann man ja auch verstehen so ein bisschen. Ne? Und wie du schon sagst, das Fühlen, das Reinfühlen ist so wichtig. Aber ich glaube, dass viele Menschen das verloren haben. Dieses sich selber fühlen können und auch das Pferd unter sich fühlen. Weil ich glaube, dass sie uns sehr, sehr viel vermitteln. Wir müssen nur hinhören.
Ja, ja. Aber du weißt ja, wenn man mit dem Reiten beginnt, du weißt gar nicht, wo du zuerst fühlen sollst.
Das ist ja klar. Ja. Das ist ja, man ist ja total überfordert. Ja. Also das bin ich als Wiedereinsteiger im Moment ja auch. Also ich habe, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Jetzt habe ich jahrelang nicht geritten, setze mich wieder aufs Pferd letztes Jahr und ich.
Die Frage ist ja nur, ob nicht Reiter zu früh mit dem zufrieden sind, was sie glauben zu können. Mhm. Dass sie dann vielleicht sagen, ja, ich brauche keinen Unterricht mehr oder ich habe jetzt ein eigenes Pferd, jetzt kann ich es alleine machen. Das kann man nicht. Du brauchst immer jemanden, der mal wenigstens drauf guckt und sagt, Mensch, bei dir geht das jetzt in die und die Richtung. Der würde zum Beispiel, wenn einer Ahnung davon hat, der würde sagen, du, dein Pferd ist nicht mehr vor dir, du treibst einfach viel zu viel und es kommt keine Reaktion. Mhm. Also eigentlich bist du kontraproduktiv mit dem, was du tust. Und solche Dinge, die kann nur einer von außen auch beibringen. Dafür muss man offen sein.
Das hatte ich heute auch noch im Gespräch bei einem neuen Kunden von mir, eine neue Kundin, ein junges Mädel mit einem total tollen Pferd. Und da habe ich noch gesagt, Mensch, das ist vielleicht auch einfach für ein 17-jähriges Mädchen noch zu viel. Frag doch mal, ob deine Reiterin nicht einmal die Woche mitreiten kann. Ne? Also ich finde, man sollte sich dem nicht versperren, einfach hinzugucken und sich auch den Rat zu holen von jemandem, der es einfach kann und zu sagen, was weiß ich, dann kannst du nicht zwischendurch mein Pferd reiten, damit mein Pferd lernt von dir und ich nicht mehr ihm das noch mitvermitteln muss, wenn ich das doch selber lernen muss. Also ich finde, gerade im Reitsport ist es so, wir hören doch nie auf zu lernen, oder? Es ist doch immer, jeder kann doch von einem, der besser ist, einfach noch viel mitnehmen.
Von allen? Ja. Wenn man dafür offen ist, du kannst von allen was mitnehmen. Du kannst auch von denen was mitnehmen, wo du da sagst, das gefällt mir nicht so, wie der das macht. Und dann guckst du dir an, was gefällt dir nicht und dann versuchst du das zu vermeiden für dich selber.
Ja. Ja?
Gut, man kann sich ja nicht so, sollte sich ja auch nicht zu sehr einmischen, aber manchmal dreht einem ja wirklich einem der Magen um, weil man sieht, Mensch, du hast das ganze System nicht verstanden. Ja. Man würde ihm es am liebsten ins Gesicht schreien. Aber man sieht es vielleicht mal auf dem Turnier oder weil man zufällig da in einem Stall ist. Und da kann es ja auch sein, dass man genau die gegenteilige Reaktion hat. Und so, was mischst du dich hier in meine Angelegenheit?
Weil es ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Das ist so eine Gratwanderung. Ja. Ich meine, ich kann es immer dokumentieren, indem ich sage, guck mal, das und das und das und das ist hier gerade, läuft nicht, funktioniert nicht bei deinem Pferd, weil du hast das und das und das und das gemacht. Mhm. Ich stehe ja auf einer ganz anderen Seite als du zum Beispiel als Trainer. Ich kann immer noch über das Körperliche sagen, was nicht vernünftig funktioniert. Das finde ich für meinen Teil manchmal einfacher. Andersrum denke ich manchmal, es müsste ja vielleicht manchmal gar nicht so weit kommen, wenn man es vernünftig macht und gut aufbaut. Aber das ist ja nicht das Sporenthema heute.
Wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, versuche ich das mal, ich grätsche nicht wirklich rein, aber ich versuche schon mal zu sagen, hör mal, hast du mal überlegt, kannst du vielleicht so und so machen. Mein Gedanke geht immer, wer ist denn da außen rum? Wer hat das nicht verstanden? Mhm. Wer ist derjenige, der da drumherum ist? Ja. Entweder Tipps gibt oder hilft oder sonst wie. Ne?
Das ist Herr Google und YouTube. Und alle, die wissen alle alles. Mhm. Also das finde ich ja auch so. Ne? Dann kannst du, klar gibt es Programme im Internet, die man ja kaufen kann oder wo man sich einbuchen kann. Da werden dann von zig Trainern, ich nenne jetzt keine Namen, aber da kannst du dir Lektionen angucken, wie reite ich einen Schulter vor, wie reite ich einen Schulter rein. Von Trainer kannst du dir aussuchen, bei welchem Trainer du jetzt dir welche Lektionen angucken möchtest. Ich denke, viele wissen jetzt, was ich meine. Ich finde das so fatal, weil ich finde, man kann sowas nicht übers Internet lernen. Man muss das vor Ort machen und es muss einem jemand zeigen, wie ich das mache. Ja? Und zwar am besten noch daneben stehen und sagen, du, das, die Hand muss dahin, die Hand muss dahin, da muss der Schenkel vernünftig platziert sein und. Und dann denke ich mal so, ja, Es gibt noch viel zu tun, glaube ich, Alois.
Ja.
Packen wir es an.
Aber dazu, ich finde das grundsätzlich gut, dass es angeboten wird. Weil wenn man das zumindest erstmal in Wort und Bild sieht, wird vielleicht auch ein Interesse geweckt zu sagen, ich wende mich mal an jemanden, der sich damit auskennt und der mir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann.
Dass wenn man das so ist, ja, klar, ja. Bin ich total bei dir. Mhm. Aber dann ist es ja wieder oftmals so, es kostet ja Geld, weißt du? Nein, lass uns im Sporn-Thema bleiben, bitte.
Ja, genau, das war unser Sporn-Thema. Und eigentlich, was...
Wir müssen noch mehr Podcasts machen. Da fahren wir beide noch mehr Shitstorm hier. die Sporen.
Genau, mein Thema.
Genau.
Mein Thema, dein Springsport. Thema.
Springsport. Da werden ja alle Arten von Sporen eingesetzt. Ja. Welche, was ist denn, wofür setzt man was ein?
Nein, wir müssen erstmal grundsätzlich klären, wird das Pferd mit dem Sporen über den Sprung gezwungen, wie das so die landläufige Meinung manchmal ist, oder nicht?
Warte, wir atmen nochmal. Wird es das oder nicht? Wir überlegen.
Ich brauche das nicht zu überlegen. Ich musste jetzt mal gucken, wie ich das entsprechend formuliere.
Ja.
Das ist genau wie beim Reiten auch. Das Pferd lebt von dem Impuls im richtigen Moment, um auch zu wissen, was jetzt verlangt wird. Also, beim Springreiten gehen die Reiter vor der Prüfung den Parcours ab.
Ja.
Gucken, da ist Sprung 1, das ist ein Ochser vielleicht, der ist vom Ausgang weg. Also man überlegt, man macht sich dann einen Plan, dann Sprung 2, dann 3AB und so weiter und so fort. Dann lassen wir uns das nochmal durch den Kopf gehen. Also wir visualisieren das im günstigsten Falle nochmal, wie wir das reiten. Das Pferd hat das nicht. Das Pferd kommt in den Parcours, die Glocke geht.
Ja.
Und das Pferd ist dann abhängig davon, was wir für Informationen geben. Man kann sich das bildlich vorstellen. Jeder kann sich das bildlich vorstellen. Wenn man auf eine Dreifache zureitet, eine Dreifache, drei Sprünge hintereinander, wie auch immer. Ochser, steil, Ochser, steil, steil, Ochser, Ochser, steil, steil. Es gibt da alle möglichen Kombinationen. Man reitet dahin und der Blick von vorne, sagen wir mal 10 Meter vor dem Sprung, sieht das Pferd ganz klar, oh, da kommt was. Aber für das Pferd ist das ein Stangenwald.
Mhm.
Das Pferd weiß nicht, ist der erste ein Ochser, ist der zweite ein Steil oder so weiter. Und ist dann wirklich abhängig davon, im Bruchteil von einer Sekunde die Information vom Reiter zu bekommen. Und das ist nur mit dem Sporen möglich, aber nicht heftig, nicht doll. Aber vielleicht, wenn ein Steilsprung kommt, hat man nur die Wade ein bisschen dran, damit das Pferd merkt, okay, der Reiter ist da, der ist bei mir, alles wunderbar. Dann überwindet man den Steilsprung, Element A, und dann kommt ein Ochser, der vielleicht eine Weite hat von 1,50 Meter im S-Bereich. Dann hat man diesen Bruchteil von der Sekunde auf den Eingalopp schon, dass man dem Pferd mit dem Sporen diesen Impuls gibt und das Pferd weiß, oh, jetzt muss ich mich fliegen lassen.
Mhm.
Das wird ohne Sporen nicht funktionieren.
Okay.
Aber es ist weder ein Zwang, noch ist es, es gibt auch keine Verletzungsgefahr dabei. Man zwingt das Pferd nicht, sondern das in diesem Split Second kann man diesen Impuls, kannst du nicht darauf verzichten. Das Pferd kann nicht darauf verzichten. Man kann auch mit dem Einsatz des Sporens dann auch ein bisschen variieren, dass das Pferd weiß, muss ich mich fliegen lassen. Oder die Wade ist nur ganz ruhig dran, gibt keinen Impuls, dann weiß das Pferd, oh, jetzt kann ich nicht. Ich habe Zeit genug, mich zu setzen und den Steilsprung zu springen. Ich brauche mich nicht so weit fliegen lassen. Das können wir und dürfen wir auch dem Sport nicht nehmen.
Das
Was
ist schon
wichtig ist, die Verantwortung, dass wir jederzeit rauskommen können nach dem Parcours, wenn der Stur da ist und sagt, guck nach. Ich weiß ganz genau, ist gar nichts gewesen. Meine Pferde zum Beispiel, ich kann mit Sporen reiten und wie ich gerade gesagt habe, weiß, ob ich sie zwei oder dreimal eingesetzt habe in einer Einheit von 45 Minuten vielleicht. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich einen Parcours reite, und das Pferd ist wunderbar mitgegangen und alles, dass da nichts ist mit dem Sporen. Und ich will das auch nicht haben. Ich will gar nicht in diese Kritik kommen.
Ja.
Weil dann musst du dich rechtfertigen. Nein, vorherein dafür sorgen, dass dein Pferd Vertrauen hat zu dir und dass es den Sporn auch so annimmt, wie er gedacht ist. Wenn ein Pferd nicht will, kannst du Sporn anziehen, so lang und so groß, wie du willst. Du wirst es da nicht rüberkriegen.
Machst du nichts, ne?
Nein.
Machst du nichts.
Das ist leider landläufig vielleicht auch die Meinung, dass man sagt, ja, ohne Sporen wird das Pferd gar nicht springen. Stimmt nicht. Bin jetzt seit über 50 Jahren dabei. Ich habe noch kein Pferd gesehen, was sich mit Sporen auf Dauer zwingen lässt, gut zu springen. Nicht nur nach vorne und Hauptsache rüber, sondern bei uns kommt es ja darauf an, dass sie sich Zeit nehmen, das Vertrauen haben, hoch genug zu springen, ihre Technik zu entwickeln und die Stange nicht zu berühren. Wollen sie auch nicht. Mhm. Ne? Kommt zu viel Druck, zum Beispiel vom Sporen, dann passiert ein Fehler, weil dann haben die mehr Angst vor dem Impuls des Sporens als den Stangenkontakt.
Und aber du merkst ja auch, ist das ein Pferd, was das Springen mag oder nicht? Ist es talentiert oder nicht?
Also, wenn es nicht talentiert ist, dann bringt es keinen Sporen der Welt dazu, den Sport zu machen.
Nein, um Gottes Willen.
Das sollte man auch nicht tun.
Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Die unterschiedlichen Arten von Sporen?
Also die gibt es von bis. Es gibt, früher gab es auch so Kunststoffsporen, die waren...
Oh stimmt, die kann ich mich auch noch dran erinnern.
Die konnte man auf so eine Länge verkürzen mit der Kneifzange, dann ein bisschen rund machen, dann, dass sie vielleicht für das Pferd passten oder für das entsprechende Pferd, die passende Länge hatten. Aber mittlerweile gibt es schon sehr, sehr, sehr gute Sporen, die auch eine natürliche Neigung haben, die hinten schön abgerundet sind. Also da ist die Entwicklung auch sehr, sehr nach vorne gegangen, muss ich sagen. Wirklich gute Sporen, die das Pferd aber auch nicht verletzen, auch nicht aus Versehen.
Aber ist es für dich ein Unterschied? Setzt du unterschiedliche Größenlängen ein oder hast du immer so für dich dein paar Sporen?
Man hat so eine Art Lieblingssporen, aber was ich versuche ist, wenn ich mit diesen Sporen, wo ich gerne mitreite, wo ich sage, das sind genau meine, das ist auch von dem Abstand zum Pferdekörper, passt das ganz gut. Ich reite einmal die Woche ohne Sporen. Mhm. Und eventuell einmal die Woche mit längeren Sporen, um nochmal, vielleicht das nochmal so nur ein bisschen aufzufrischen, diesen Impuls am Sporen. Nicht immer dasselbe, weil das automatisch verschleißt sich. Man muss selber am Denken bleiben und es fährt auch.
Ne? Mhm. Jetzt haben wir hier Funktionen, also wir machen ja, die Leute, die mich kennen, wissen, wir machen ja immer einen Fragenkatalog, dass wir nicht ganz so wirr hin und her sprechen, dass wir so ein bisschen an dem orientieren, was wir hier so aufgeschrieben haben. Dass man sich Sporen verdienen muss, kommt woher? Weißt du das? Wie, das ist ja eine Redewendung von früher. Was hat das für einen Ursprung?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es das schon so lange gibt, wie es Sporen gibt oder wie es Reitunterricht gibt. Wenn gewisse Dinge am Anfang schwierig sind für den Reiter, denkt er, Mensch, wenn ich mir jetzt die Sporen anziehe, dann müsste es doch leichter gehen. Mhm. Und das ist ja ein Trugschluss.
Ja.
Also muss man gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, wie ich vorhin auch gesagt habe, mit Balance und mit unabhängiger Hand und auch... dass man auch weiß, was macht jetzt der rechte Schenkel, was macht der linke Schenkel, wo ist mein Absatz, habe ich den hochgezogen oder liegt der schön so mit der Fußsohle in dieser waagerechten oder etwas geneigten Stellung. Wenn man das hat, das würde ich sagen, ist die Grundvoraussetzung, um zu sagen, ja, jetzt bist du soweit, jetzt darfst du auch ein paar Sporen anziehen.
Also auch das ruhige Bein, ne?
Ja.
Also wenn du da Reiter siehst, wenn du manchmal den Reiter siehst und denkst so, da jetzt ein Sporn dran, das ist nicht schön. Das wird auch nicht schön, wenn ein Pferd etwas elektrisch ist. Ne?
Ja, und dann ist es ja auch so, wenn der Reiter noch nicht ausbalanciert sitzt, dann neigt er dazu, mit dem Bein zu klemmen, wie wir sagen. Mhm. Wenn dann noch der Sporn dazu kommt, kann es passieren, dass das Pferd wegrennt, durchgeht.
Ja.
Und um sich festzuhalten, macht er noch mehr die Beine zu und dann ist das ein Teufelskreis.
Ja. Also Resümee, Sporen sind nicht böse, wenn man sie gescheit einsetzt.
Nein. Ich bin der Meinung, wir können den Einsatz des Sporens nicht wegdenken. Mhm. Auch aus der Reiterei nicht, sollte man nicht. Es geht darum, den richtigen Einsatz zu hinterfragen und sich auch immer wieder Rat zu holen von Leuten, wo man weiß, den habe ich auch noch nie gesehen, dass er jetzt da mit den Sporen übermäßig arbeitet, sondern die Leute fragen, die es gut machen.
Ja,
doch. Und das ich glaube, in diesem Falle ist auch 99% der Leute bereit, wirklich gute Auskunft zu geben und Hilfestellung zu geben.
Ja.
Kostet ja auch nichts. Nein. Mal hingehen und sagen, genau. Warum hast du die Sporen an und wie denkst du über die Sporen? Und,
ne? Ja, weil es gibt ja immer diese Fraktion und es gibt immer diese Fraktion.
Genau.
Ne? Den
genau.
schönen Mittelweg gemeinsam sich erarbeiten, das ist ja manchmal auch was Tolles. Aber das ist, finde ich, im Reitsport auch so ein bisschen, das Gemeinsame fehlt mir da irgendwie immer noch, oder?
Ja, es sind, wie du sagst, die Lager und die Leute oder die Menschen, die jetzt sagen, Mensch, ein Sporen, es tut doch dem Pferd weh und das macht man nicht, die werden trotzdem in der Sackgasse landen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die mal etwas offen sind, auch für die Argumentation, warum wir den Sporen nehmen. Mhm. Das ist ja, wie soll ich sagen, es gehört tatsächlich dazu. Wir können den nicht wegnehmen. Mhm. Wir müssen nur verantwortungsvoll und richtig und gut damit umgehen. Ja, ja. Das Pferd ist am Ende dankbar, wenn es diese klare Anweisung bekommt und dann weiß es, aha, nach vorne zum Beispiel. Ne?
Ja, ja.
Treibende Einwirkung hat mit nach vorne zu tun. Nach vorne ist Natur.
Das kann ich mir, ja, das ist stimmig. Wie gesagt, wenn ich das Gespräch mit dir hier habe oder so, wie wir den letzten Podcast auch gemacht haben zusammen, dann sieht man die Welt anders. Die Welt aus dem Springsport beziehungsweise auch aus dem Profisport, das ist einfach nochmal was anderes als die Welt im Amateursport. Das sind wirklich zwei Welten, die auseinanderklaffen, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, das Thema Sporen haben wir hier weitgehend besprochen. Was wir aber noch aus dem letzten Podcast haben, oder möchtest du noch was sagen zu dem Thema Sporen?
Ich glaube, mir würde noch so viel einfallen, aber ich denke, wir haben es erstmal richtig abgedeckt, alle Fragen, ne?
Ich würde mal sagen, ja. Ja, ja, die eine oder andere hat sich daraus ergeben.
Ich würde vielleicht, möchte auch die sogenannten Amateurreiter ein wenig in Schutz nehmen, weil die machen sich wahrscheinlich viel mehr Gedanken darüber, als wir denken. Mhm. Oft der schwierige oder falsche Denkansatz, um das mal so zu sagen, ist, dass man immer denkt, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man Sporen anzieht. Mhm. Und deswegen lieber kleine oder gar keine. Und dabei wühlen sie sich eigentlich in eine gewisse Sackgasse hinein.
Vielleicht nehmen wir nicht den Amateurreiter, vielleicht nehmen wir den Freizeitreiter.
Ja.
Das ist ja auch so eine Sparte für sich, ne?
Ja.
Sagst du schwer durch.
Ja, ich möchte auch jetzt... Ich möchte,
wir möchten ja keinem zu nahe treten, wir möchten nur aufzeigen. Ich möchte
nicht den Stab brechen.
Genau.
Über die Freizeitreiten hat natürlich auch einen etwas anderen Anspruch. Das heißt, sagen wir Freizeitreiten, es geht um den Spaß an der Sache, es geht gar nicht so um das Exakte oder auch, es geht gar nicht, im Vordergrund steht auch nicht die Leistung, die man zusammen verbringt, wenn da das Pferd vielleicht nicht so am Bein ist. Oder dann ist ja auch in Ordnung.
Ja, aber über den Rücken sollten sie schon geritten sein, ne? Auch der Freizeit, das
freizeitgerittene Pferd. Auch nur über die sogenannte Vorwärtsbewegung, über den Vorwärtsschub, ja, da schließt sich der Kreis wieder.
Da schließt sich der Kreis, genau. Wir sitzen ja hier im Sauerland, ne? Und ich weiß ja, viele im Sauerland haben Pferde und reiten gerne, die ganze Woche tun die nichts und dann am Wochenende gehen die 4 Stunden in den Wald.
Aber da bin ich wirklich nicht so der Experte.
Ja, das ist für den Rücken jetzt wirklich auch nicht so dolle. Ne? Jetzt hat er mir den Ball zugespielt hier, ne? Der Alois, genau. Aber das ist wirklich so eine Sache, wo ich manchmal denke, anderes Thema. Machen wir einen neuen Podcast raus. Das Sporn-Thema, ich glaube so ein bisschen, vielleicht konnten wir ein bisschen die Angst davon nehmen, vielleicht konnten wir ein bisschen das Aufklärung schaffen, ne? Warum, wieso, weshalb das auch gut ist, Sporen einzusetzen. Ich reite selber auch mit Sporen, wenn ich reite, definitiv. Ich meine, gut, mein Spaniel jetzt vielleicht noch nicht, der ist aber noch jung, der braucht das alles noch nicht, aber für mich war das auch immer wichtig, den Impuls zu geben, gerade wenn du Seitengänge, Verschiebungen reitest und, ne? Du veränderst dich vom Sitz her nicht, du nimmst den Sporn halt langsam ran, ist ja viel einfacher, so einen Impuls zu geben, finde ich. Na, aber das unterstreichst du ja auch in deinen Aussagen.
Ja.
Definitiv. Schön. Wir haben noch mal so ein bisschen über den Podcast vorher nachgedacht, beziehungsweise die Kim und ich. Und der ist übrigens so schön angekommen draußen. Also ich habe so viel positive Resonanz bekommen. Ja, fand ich wirklich, wirklich toll. Und wie viele Menschen sich das auch im Nachgang anhören. Da bin ich immer wieder erstaunt und denke so, wow, meine Leute sowieso, also die Kunden, die ich habe, finden das super, halt einfach viel mehr Wissen für sich aufzunehmen. Viele nutzen das Medium im Auto, ich auch. Also ich liebe das, im Auto Podcast zu hören, anstatt Radiogedöns. Das ist schon immer so, dann bist du im Thema drin, gerade wenn man weite Fahrten hat. Und ich finde das einfach total toll. Nochmal auf das Thema von dem vorherigen Podcast zu kommen. Und zwar Leistungssport, professioneller Leistungsspringsport. Wie hast du das für dich empfunden mit dem Leistungsdruck? War da viel Leistungsdruck, als du aktiv warst damals?
Ja, es ist automatisch, dann entsteht ein gewisser Erwartungsdruck auch. Man hat ja auch Besitzer, Sponsoren und so weiter. Aufgabe ist es, grundsätzlich war das ja auch meine Entscheidung. Es war ja auch das, was ich wollte. Das war ja auch mein Kindheitstraum, Springreiter zu sein. Und deswegen war das für mich klar, manchmal auch der Kick, wenn du weißt, heute willst du gut sein oder heute möchtest du es schaffen und heute möchtest du ganz besonders gut reiten. War auch sehr inspirierend. Leistungsdruck, ja, hat jeder. Es ist ja auch viel Geld involviert. Das heißt, es kostet dir auch sehr viel Geld. Aber das Entscheidende ist, dass man diesen Druck nicht aufs Pferd überträgt. Das ist das absolut Entscheidende, weil dann gerät das Gleichgewicht auch durcheinander und der Erfolg wird sich nicht einstellen. Das ist die Kunst. Zu wissen, heute will ich null sein. Aber mein Pferd soll diesen Druck gar nicht spüren. Soll ja motiviert sein. Wir wollen uns blind verstehen. Aber es darf nicht das Gefühl haben, das Pferd müsste jetzt etwas Überpferdisches leisten. Ne?
Wie kann man als Profi mit Leistungsdruck, wie bist du damit umgegangen? Wenn du diesen, also manchmal ist es doch so, dass man sagt, ich kann es gerade auch mal nicht so ertragen. Oder gibt es
dann
so?
Ja, das gibt es auch. Aber grundsätzlich, dass man sich auch darauf vorbereitet, sich selber mental auch damit auseinandersetzt, wenn es jetzt nicht so erwartungsgemäß klappt. Dass man weiß, nächste Woche geht es wieder, gibt es wieder eine Chance, können wir es wieder machen. Aber oft ist es ja so, dass der durch diesen sogenannten Leistungsdruck, den du gerade angesprochen hast, dass man ein bisschen überreagiert, dass man selber ein bisschen übereifrig wird, dass man zu viel unterstützen will. Ne? Und das muss man leveln können, dass man sagt, okay, ich reite so, wie ich reite und da bin ich auch gut drin und das versuche ich auf mein Pferd übertragen, damit der mich auch wieder erkennt und nicht denkt, was ist mit dem heute los. Ne?
Aber gibt es da sowas, wo du sagst, okay, ich mache, Yoga, ich mache Meditation, ich habe einfach, deine Frau Pia ist an meiner Seite, wir führen Gespräche, das tut mir unwahrscheinlich gut, wie auch immer. Also gibt es da so ein Ventil, wo du sagst, okay, das hat mir immer gut getan?
Ja, einmal finde ich es unheimlich wichtig, nach dem Abgehen des Parcours, den Parcours zu visualisieren. Das heißt, man sucht sich eine ruhige Ecke, meistens da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, ist man ungestört.
Da ist man ungestört, das stimmt.
Kann die Augen zumachen, kann sich so ein bisschen reindenken in die Situation, man kommt vom Abreiteplatz, man reitet rein, wo stellt man sich hin, wo grüßt man, wo fange ich an zu galoppieren, damit ich meinen schönen Rhythmus habe, dass ich nicht zu nah am ersten Hindernis bin, aber auch nicht zu weit weg. Und dann reitet man den Parcours in Gedanken schon mal durch, weil man kennt sein Pferd ja auch. Man kann das ganz gut empfinden. Und dann kann es auch passieren, dass man ein bisschen nervös wird oder beim Parcoursabgehen hat man eine Stelle entdeckt, wo man sagt, oh, da könnte sein, dass es uns Schwierigkeiten macht. Und automatisch bei der Visualisierung wird da auch so ein bisschen Spannung oder Nervosität aufgebaut. Und dann kann man wie so einen Film anhalten, rückwärts laufen lassen und sagt, ich reite jetzt dahin und mach's meinem Pferd so leicht wie möglich. Und dann, das ist zum Beispiel eine Technik, und dann, was ich persönlich mache, ich versuche auch von anderen Sportarten, die ja das ähnliche Problem haben, mich da zu informieren oder denen mal zuzuhören, wie die sich darauf vorbereiten. Ähnlicher Fall ist ja jetzt, über Weihnachten war ja die Dart-WM, also das Pfeilewerfen. Und man denkt ja, oh ja, die werfen da ein bisschen die Pfeile durch die Gegend, aber die haben auch Druck und die müssen sich qualifizieren und die müssen auf Millimeter genau die Pfeile werfen. Und das Publikum im Hintergrund ist am Grölen und die Musik ist laut. Wie machen die das denn? Mhm. Und das war auch mal ganz interessant. Das kann man, wie du gerade erwähnt hast, auch mal über YouTube. Wie die sich fokussieren in dem Moment, wo es jetzt wichtig ist, wo die Triple 20 treffen müssen. Oder beim Doppel-Out. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist der äußere Ring, das wird doppelt gezählt. Und das Finish, also um dieses Leg, was sie spielen, abzuschließen, müssen die in eine entsprechende Zahl am äußeren Ring treffen, also ein Double-Out. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist. Zu Hause klappt das wahrscheinlich perfekt und dann kommst du dahin, völlige Atmosphäre, Wettbewerbsatmosphäre, laut Musik und alle der Erwartungsdruck hoch und dann musst du genau auf diesen Millimeter da treffen. Mhm. Wie machen die das? Und da sind auch einige von diesen Dart-Playern, die da wirklich auch offen drüber reden. Und das hilft uns auch. Aber es ausblenden können, fokussieren, locker bleiben, an sich selber glauben. Und das gehört auch zu unserem Sport. Ich habe jetzt Darts genannt, weil es so aktuell ist jetzt in der Jahreszeit. Aber es könnte auch Hochspringen sein, Weitspringen oder... Also,
Formel 1. Gibt es das noch? Doch, gibt es noch, ne? Ja. Gibt es so ein Ritual, was du machst vorher? Also ist es so, keine Ahnung, der eine betet das Vaterunser oder was weiß ich. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, das oder hast du irgendeinen Glücksanhänger oder weißt du, Geier, was ich weiß es nicht?
Ich bin zum Glück nicht abergläubisch. Mhm. Aber was wirklich, wo ich peinlich genau darauf achte, dass meine Ausrüstung in Schuss ist, also dass sie auch sauber und gepflegt ist, dass ich pünktlich bin, dass ich früh genug mich ums Pferd kümmere, dass ich nochmal nachgucke, wie sitzt der Gurt, wie sitzt unten das Martingal fest an dem Sattelgurt. Dann, dass ich früh genug draufgehe aufs Pferd und Schritt reiten kann. Und dass ich so langsam in diesen Modus komme, jetzt gibt es nur noch dich und mich, also mein Pferd und mich. Das ist mir wichtig. Natürlich kann ich auch mal aus dem Handgelenk mal eben so einen Empaco reiten, aber sobald es um was geht und mir ist es auch wichtig, dass das Pferd merkt, dass es mit mir zu tun hat, wie ich es sonst auch mache. Ein gewisses Ritual, wann man drauf geht, wie man das macht, wie man abspringt, dass das Pferd motiviert ist, aber nicht müde wird, bevor es in den Parcours reingeht. Also erstmal ist mir die Ausrüstung sehr wichtig, die muss auch ein bisschen shiny sein, ein bisschen sauber sein. Ja. Dann muss man früh genug den Kontakt mit dem Pferd und ganz einen entspannten Eindruck machen, wenn ich drauf gehe. Das ist mir ganz wichtig. Das ist manchmal schwierig, weil ein Parcours gesehen denkt, oh, heute gilt's, aber heute muss es auch klappen. Du musst drauf gehen. Das Pferd muss denken, ah, ist wie immer. Es ist ein bisschen bunter hier, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Pferde, aber Mensch, der ist ja gut drauf und jetzt geht's wie immer.
Das ist wichtig. Die nehmen ja sofort wahr, ne? Das ist ja schon, also, das ist eine Aufgabe, ne?
Ich glaube, die nehmen das sogar wahr, wenn du nur daneben stehst und bist kurz vorm Aufsitzen, dann merken die deinen Puls schon.
Also für mich wäre das nichts. Ich sowieso im Springsport nicht, nein, um Gottes Willen. Ich bewundere das wirklich, ne? Also ich bewundere das auch dich, dass du jetzt wieder da durchstartest, ne? Jetzt hat der Alois sich heute extra Zeit genommen, morgen bist du schon wieder auf dem Turnier. Ich finde es fantastisch, dass du heute trotzdem hier bist. Ja. Mega, einfach mega schön. Und das auch zu sehen und dich zu begleiten, mache ich ja schon viele Jahre. Und das war auch aus diesem Podcast so süß. Es schrieben mir ganz viele Kunden, das war auch mein Jugendschwarm. Ich habe doch gesagt, dass wir damals immer zu den Turnieren da waren. Also ich habe immer sehr nette Gespräche nach solchen Podcasts. Das ist immer total schön, dass die Leute da so drauf eingehen. Finde ich hervorragend. Eine Sache noch, wenn du im Sport stehst und so, du warst Weltranglisten 18., hast du gesagt letztes Mal. Das Thema Konkurrenzkampf, gibt es Konkurrenzkampf? Natürlich wird es Konkurrenzkampf geben. Wie geht man damit um?
Ich denke mal, das hängt auch ganz viel damit zusammen, ob man eine gewisse Sympathie füreinander hat oder nicht. Denjenigen, den man vielleicht nicht so gerne leiden mag, weil er vielleicht ein bisschen großmäulig ist oder etwas unsympathisch, dem wünscht man jetzt nicht unbedingt einen Erfolg. Ganz klar.
Steht man da, kriegt man das mit? Also guckt ihr euch dann im Nachgang an, wie die anderen springen?
Ja, sicherlich.
Und dann sagt man auch jetzt hoffentlich...
Nein, um Gottes Willen. Aber man denkt es, das steht einem manchmal auf der Stirn geschrieben.
Das sind ja alles nur Menschen.
Ne? Da habe ich jetzt nicht oft. Aber doch, wenn man die gleiche Prüfung reitet und um den gleichen Preis kämpft, dann entwickelt sich auch ein gewisser Egoismus und dann denkt man auch, hoffentlich hat der jetzt mal einen Fehler. Jetzt in meinem etwas gesetzteren Alter und mit der Distanz habe ich das nicht mehr. Weil ich weiß, es ist so dynamisch, es geht mal rauf, mal runter und jeder hat ja auch mal verdient, seiner Leistung entsprechend auch vorne zu sein. Oder seinem Fleiß entsprechend, wie auch immer. Ne? Kann ja auch nicht, und es ist auch gut so, dass nicht immer derselbe gewinnt. Was ich aber zu dem Thema sagen möchte, früher hatte ich natürlich mir dann auch die Augen verschlossen, wenn ich den Reiter nicht sympathisch fand, habe ich ihm auch, ja, wenn ich ihm zugeguckt habe, aber eigentlich so zu. Ich war so zu, ich habe gar nichts aufgenommen. Heute ist das anders. Heute, wenn ich jemanden sehe, wo ich sage, Mensch, den, als Mensch wird er mir jetzt nicht so liegen, das wird nie mein Freund, aber das und das macht er mit dem Pferd oder auf dem Pferd sehr gut. Das nehme ich dann an. Das hatte ich früher nicht, das hat mich abgeblockt.
Okay. Da ist man noch hitzköpfiger.
Ja, und wie gesagt, dann kommt dieser Konkurrenzgedanke und man denkt dann auch manchmal, warum der und nicht ich?
Ja.
Ich meine, da kann sich keiner von freisprechen, auch glaube ich in keiner anderen Sportart. Aber jetzt sehe ich das ein bisschen gelassener und versuche, mir die Technik so ein bisschen abzuschauen. Selbst wenn ich jetzt sage, das ist nicht mein Freund oder das wird nie mein Freund werden.
Das ist schon, also es ist, ich stelle mir das schwierig vor. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Vor allen Dingen, ja, manchmal hat man ja schon ein bisschen uncharmante Gedanken. Ich will nicht sagen, böse Gedanken. Nein, hat man nicht. Doch, komm, wir sind alles Menschen, da darf man auch schon mal. Denken darf man ja vieles, aussprechen, da muss man halt einfach gucken,
was, würde man auch nicht tun.
Was man ausspricht. Aber
und das, deswegen ist es auch gut, dass wir nicht was wissen, was die anderen dann über uns denken.
Ja, genau.
Vielleicht denken sie auch, Mensch, muss der schon wieder gewinnen oder muss der schon wieder? Oder warum hat der wieder so ein gutes Pferd?
Was streichen der jetzt nochmal in den Sattel?
Ja, genau.
Ne? Sind denn die Kollegen von damals, sind die auch noch aktiv?
Zum Teil. Zum Teil, je nachdem. Also viele haben dann entweder ihre Kinder, die schon mittlerweile international reiten. Also sind sie mehr so dann auch Unterstützer und Trainer und so der Verbündete. Manche reiten noch. Ich habe auf jeden Fall, muss ich sagen, ein sehr positives Feedback von den Gleichaltrigen oder vielleicht etwas älteren gekommen, die haben alle einen Daumen hoch und gesagt, finde ich klasse, dass du das noch machst und wie du das machst.
Ja.
Hat mir gut getan.
Ja, aber das ist ja auch schön zu sehen. Ne? Und das, ich, wie gesagt, war ganz erstaunt, als du sagtest, Turnier. Ich denke, wie Turnier? Und dann hier, weil du bist ja in London viel und dort halt aktiv auch. Doch da bist du letztes Jahr wieder angefangen mit dem Turniersport.
Da habe ich wieder angefangen, genau.
Und jetzt hier?
Aber das ist jetzt wieder ein bisschen rückläufig, weil die Besitzerin der Pferde, die ich letztes Jahr im Sommer und Herbst geritten habe, die ist wieder zurück. Die hatte 3 Monate, nachdem sie im Jahr 22 studiert hatte in Oxford, war dann noch 3 Monate in Hongkong, ist jetzt wieder in England und möchte wieder anfangen zu reiten.
Ah, okay.
Meine Aufgabe war es mehr oder weniger, die Pferde etwas auf dem Level zu halten, im Turnierrhythmus zu halten.
Und das ist
übergeblieben ist jetzt aber hier aus der Gegend jemand, der mir sein 7-jähriges Pferd, mittlerweile 8, 2023, 8-jähriges Pferd, hat mich gefragt, ob ich das gerne auf dem Turnier vorstellen würde. Und weil ich gerade mal so im Flow war, habe ich gesagt, passt doch ganz gut, dann brauche ich nicht wieder so eine lange Unterbrechung.
Ich drücke die Daumen. Ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen. Man kann es ja wahrscheinlich nachlesen oder wir stehen ja sowieso im Kontakt. Das hört man ja dann vielleicht auch einfach. Dann würde ich das für heute beenden. Uns fallen bestimmt noch Themen ein, über die wir nochmal weiter sprechen wollen.
Danke. Darf ich noch eins ergänzen?
Sehr gerne, sehr gerne. Sporn hin, Sporn her. Jetzt haben wir ja du hast mir das Thema total verständlich rübergebracht. Aber war das immer schon so, dass du diese Einstellung dazu hattest zu den Sporen? Also diese Grundeinstellung und Haltung? Oder gab es da auch mal...
Ich habe es genauso lernen müssen, mit dem Sporen umzugehen. Natürlich auch mit Ups und Downs. Es war mit Sicherheit auch rückblickend das ein oder andere Mal, wo mein Ehrgeiz überwogen hat und ich zu sehr den Sporn eingesetzt habe. Und aber mit, durch solche Dinge habe ich gelernt und deswegen habe ich jetzt diese klare Meinung, dass der Sporn eine Unterstützung ist, auf den wir nicht verzichten können, aber der ist, hat gar nichts mit Zwang in dem Sinne zu tun, weil man kann kein Pferd mit welchem Sporn auch immer zu irgendeiner Leistung zwingen. Das muss klar sein.
Das ist auch gut so. Das waren sehr, sehr schön abschließende Worte nochmal, finde ich. Und auch ehrliche Worte. Das ist ja auch immer, man kann natürlich immer alles schönreden, aber dass man selbst im Nachgang nochmal sagt, ne, das war so und zwar nicht gut, rückwirkend betrachtet, das ist ja schon sehr mutig, finde ich. In diesem Sinne, Alois, vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Wieder bei mir warst, genau.
Und ich bin mir sicher, dass du noch einige Themen, interessante Themen finden würdest.
Da wird sich doch was finden, bestimmt. Dann würde ich das Thema für heute abschließen. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören, für euer Sein, für euer Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderschöne Zeit. Die Sandra und der
Alois.